Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Rechnen. Das ist DRS1, der Treffpunkt. Ich bin der Dani Vorler. Guten Morgen und willkommen zu einem heiklen Thema. Wer von euch redet jetzt zum Beispiel ganz offen darüber, was er oder sie verdient? Wenn es um einen Lohn geht, schätzt man in der Regel Diskretion. Und wenn man dann sogar noch ein Mikrofon her hat, dann klingt das etwa so.
Wenig, sehr wenig. 800.
Ich weiß nicht, man spricht nicht darüber. Also, gern.
Also ich verdiene jetzt brutto 3'500 und mit Nachzulag zum Thema ist noch ein bisschen mehr.
Also ich bin im Stundenlohn.
Im Moment nichts, ich beziehe Sozialhilfe.
Es geht eben darum, ich will es nicht an die grosse Glocke hängen.
Ich verdiene im Moment nichts, weil ich mir ein Jahr, ein Sabbatjahr genommen habe.
450 Franken im ersten Lehrjahr.
So viel, dass ich gut lebe.
Ich habe nur einen Nebenjob, wo ich unterschiedlich arbeite, 15-20% und ich verdiene 20 Franken auf die Stunde.
Das kann ich nicht sagen. Es ist okay. Also vor allen Dingen im Vergleich zu Deutschland.
Ja gut, das sage ich nicht. Aber ich bin zufrieden mit meinem Lohn.
Geld hat man nicht, Geld hat man.
Ja klar. Sagen wir es so, es ist ein bisschen zäh, über den eigenen Lohn zu reden, oder? Darum fangen wir jetzt ganz häufig an, meine Damen und Herren. Sicher mögt ihr euch an euren ersten Lohn überhaupt im Leben erinnern, oder? Sei es irgendwie als Teenager, wo man irgendwelche Einkäufe tätigen für Nachbarn und dafür etwas bekommen hat, oder sei es eben dann später auch im eigenen Beruf. Frage an euch, was ist euren ersten Lohn gewesen? Was für Erinnerungen habt ihr an diesen Moment? Für was habt ihr den Lohn bekommen und den vielleicht eben auch eingesetzt? Ich bin sicher, der erste Lohn ist irgendwie allen in Erinnerung. Läutet uns doch jetzt an, erzählt uns von eurem ersten Lohn 0848 440 222 Telefonnummern ab sofort auf. Was für Erinnerungen habt ihr an euren ersten Lohn? 0848 440 222. Bin gespannt auf eure Geschichten.
I pull my blue jeans on.
Wir reden heute über einen Lohn im Treffpunkt auf DRS1. Was war euer erster Lohn überhaupt im Leben? Haben wir euch vorher gefragt. Erinnerungen an das erste verdiente Geld? Oder vielleicht war es sogar etwas anderes als Geld? Das ist der Treffpunkt. Jetzt mit dem DRS1-Hörer Kurt Ment aus Bellach, Kanton Solothurn. Guten Tag, Herr Ment.
Guten Morgen.
Ihr habt eine Ausbildung gemacht als Hufschmied und Fahrzeugschmied und das ist schon ein Zeitchen her, im 1969. Was war damals euer erster Lohn, Herr Ment?
Mein erster Lohn war 78 Franken 60. Das heisst, ich hatte dort 55 Rappen in der Stunde.
55 Rappen in der Stunde und ihr wisst das noch auf den Rappen genau.
Ich weiss das auf den Rappen genau, weil per Zufall habe ich vor ein paar Tagen in meinen alten Sachen ein bisschen genuscht und dann habe ich meinen zwei Kindern meine Lohnsäckchen gezeigt. Vor 4 Jahren, von meiner Lehrzeit, habe ich jedes Lohnsäckchen auf der Seite.
Was heisst das, ein Lohnsäckchen? Viele jüngere Leute wissen ja gar nicht, was das ist.
Gelbe Tüte, wo so ein Raster vorne drauf ist, wo der Standardlohn drauf ist und wo die Abzüge alles zusammen auf dem Säckchen vorne drauf beschrieben ist, fein säuberlich nicht mit Filzstift und nicht mit Kugelschreiber, sondern mit einer spitzen Feder geschrieben. Und dann nachher die Tatsache vom Lohn, der in diesem Säckchen drinnen ist, in diesem Bitterli.
Wie alt sind eure Kinder und wie haben sie gestaunt, dass man dann das Geld noch bar ausgezahlt hat?
Also meine Kinder sind, das Mädchen ist 17 und die Giel ist 18. Sie sind beide in der Lehre. Und haben eigentlich gestaunt, dass ich eben 48 Lohnsäckchen auf der Seite habe.
Also das ist etwas, würde ich meinen, so wenn ich euch jetzt wahrnehme, Kurt Ment, etwas Emotionales für euch?
Sehr, für mich sehr, ja. Ja, sehr gestaunt. Es ist auch gesehen, den Kasten habe ich den Schlüssel verloren, wo das drinnen deponiert war. Und jetzt habe ich den wieder gefunden und jetzt habe ich das mal aufgemacht. Und dann ist eben sehr viel so Sachen vorgekommen, die man 10 Jahre nicht mehr angeschaut hat. Oder?
78 Franken 60 damals in der Lehrkurt Ment. Wie sieht das aus? Ich weiss nicht, was hat er mit dem Geld können machen? Hat er also grosse Sprünge jetzt ja keine gegeben?
Also grundsätzlich hat es keine grossen Sprünge gegeben, weil man erstens ist man zu Fuß gelaufen oder hat ein Velo gehabt. Und zweitens bin ich aufgewachsen mit 9 Geschwistern, respektive mit 8 Geschwistern, 9 Kinder sind wir gesehen. Und Landwirtschaft einerseits mit Leistung an Lohn abgeben. Von diesen 78 Franken hat man noch müssen Kostgeld abgeben daheim. Und wenn man gewisse Leistungen vorbracht hat, ich zum Beispiel als Giel, habe meine 15 Kleinvieh müssen pflegen vor der Arbeit. Und das hat mir Luft gegeben, dass ich irgend 20 Franken weniger haben müssen abgeben.
Also das sind nachher so Sachen, wo wenn ihr euch das jetzt den Kind vorstellt, der 18-jährige Sohn zum Beispiel, der jetzt doch auch schon etwas verdient. Wie ist das für ihn, wenn ihr so etwas hört? Muss er etwas abgeben bei euch daheim?
Er muss grundsätzlich nichts abgeben. Wir haben mit ihm ein System gemacht, dass er auf seinem Sparkonto eine Pflichtsparung muss machen im Monat.
Aha.
Dass er nicht den ganzen Lohn darf brauchen. Und wir tun das so ein bisschen, ja nicht monatlich, aber so ein bisschen halbjährlich kontrollieren, eben das einhaltet. Und ja, er hat noch recht gestaunt, wie das dann gegangen ist.
Vielen Dank für den Blick zurück in die Vergangenheit, Kurt Ment, und alles Gute. Merci fürs Geschichtli. Ade, ade. Ja?
Ich möchte noch alle meine Geschwister von Ment grüßen.
Ja, und das sind ja 80, gell? Ade. Acht, ja. Super, merci, ade, Ment.
Gute Zeit
davon. Auch, ade. Dann gehe ich weiter zu der Frau Grossuth, die ich hier am Telefon habe. Guten Tag, Frau Grossuth.
Ja, guten Tag, Herr Fahrler.
Die Leute von wo an?
Von Langenthal.
Von Langenthal.
Verlangen du, ja, genau.
Frau Grossuth, ihr habt auch Erinnerungen an euren ersten Lohn im Leben. Was war das ja, und für welche Leistung?
Im Wasen im Emmental bin ich geboren und in der zweiten Klasse, das war im 52, habe ich für einen Lehrer eine Kommission gemacht, aus Weierli putzt.
Ja.
Und dann hat es 50 Rappen in der Woche gegeben. Und von diesen 50 Rappen habe ich am Samstag einen Serval angekauft und die hat 45 Rappen gekostet. Aus 5 habe ich den ganz gut gehütet, dass ich mir dann eben einmal 2 Servala kaufen konnte.
Die sind eben eine Servala-Liebhaberin
ja,
noch heute?
Ja, ich brauche kein Brot und nichts, ich habe Servala. Also, Ich kann sie im Laden kaufen und heute gerade essen.
Wie ist es mit eurem Lohn nachher weitergegangen, später im Leben?
Nachher bin ich ins Weltschuh, dann hat es im Monat 50 Franken gegeben, das war etwa im 60er gewesen. Und dann kostet du Logis gratis.
Aber da hättest du so richtig können Servola essen, gell?
Ah, ja, Servola hat es gern gehabt. Servola, die gibt es auch heute, jetzt, wo ich die Rente habe. Das reicht immer für Servola.
Jetzt seid ihr im Rentenalter.
Ja.
Wie wichtig ist für euch durchs Leben durch der Lohn für eure Zufriedenheit?
Also, dass es einfach immer gelangt hat. Das ist die Hauptsache, dass wir immer alles können zahlen. Wir haben aber auch nie etwas auf eine Abzahlung genommen. Wir haben immer erst gekauft, wenn wir es können zahlen.
Richtig so.
Und dann haben wir nie Schulden gehabt.
Vielen Dank, Frau Grosshut, für euch ein Telefon. Ein Gruß nach Langenthal. Merci, ade. Ein Schreiner verdient heute im Durchschnitt etwa 5'200, eine Coiffeuse etwa 3'500, ein Jurist 8'200, so der Durchschnittslohn. Frage, warum sie Löhne diesen unterschiedlich bemessen. Wir gehen hier noch ein bisschen nachbohren, gerade in wenigen Augenblicken, hier im Treffpunkt auf der RSS. Louis Armstrong, we have all the time in the world.
We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love.
Was immer wird sie, Sandy, bei der sei es der Treffpunkt. Heute reden wir über das, was uns alle interessiert, der Lohn. Es ist eine Tatsache, Löhne können je nach Berufsgattung unterschiedlicher nicht sein. Man verschwiegt zwar den eigenen Alltag, aber dafür staunt man darüber, was andere verdienen, wenn aber in der Zeitung etwa mal wieder so eine Tabelle abgedruckt ist. Warum sind Löhne so unterschiedlich? Man fragt sich zum Beispiel, wieso tolle Arbeit zum Beispiel von einer Floristin schlecht bezahlt ist. Gibt es da eine Erklärung? Naja, die unglaublich schwierige Frage stelle ich jetzt der Irmtraut Bräunlich Keller. Sie ist Arbeitsspezialistin beim Beobachter, auch Autorin beim Beobachter. Frau Bräunlich, ein Anwalt verdient x-mal so viel Geld wie eine Coiffeuse oder eben eine Floristin, die ich jetzt gerade vorher erwähnt habe. Natürlich hat das Gründe. Aber warum sind Löhne so unterschiedlich? Kann man da irgendwie ein bisschen das büscheln?
Ja, Herr Vorler, es besteht offenbar ein breiter Konsens darüber, dass es halt Berufe gibt, die schwieriger sind oder mehr wert sind als andere. Wobei man muss das schon unterscheiden. Ich meine, es gibt ganz klare, sachlich rechtfertigte Unterschiede und Gründe für Löhne. Zum Beispiel die Ausbildung, die Verantwortung, die jemand hat. Dann besondere Leistung sollte honoriert werden. Und da daneben gibt es dann aber ganz viel Irrationales. Wenn ich jetzt mich erinnere, habe ich kürzlich Listen gesehen, grosse Konzerne in der Schweiz, die zum Teil einen Lohnunterschied haben von 1 zu 400, 1 zu 500, 1 zu 720 sogar. Also das kann man natürlich nicht mehr mit Leistung und so weiter erklären. Das sind sehr viele irrationale Faktoren, die Unterschiede rechtfertigen.
Man fragt sich ja, wie kann man eigentlich Arbeitsleistung messen? Geht irgendwie nicht. Gerade jetzt, also vor allem, wenn es dann vielleicht in einen sozialen Beruf geht, wo sehr viel auch Zwischenmenschliches noch dazugehört, geht nicht, oder?
Es ist ganz schwierig. Also es gibt natürlich Berufe, die man messen kann. Also wenn jemand verkauft, dann kann man am Schluss schauen, wie viel hat er verkauft. Oder sonst gibt es jemanden, der etwas herstellt, da kann man auch schauen, wie viel hat er produziert am Ende des Monats. Aber eben, wie Sie sagen, soziale Berufe ist das ganz schwierig. Da zählen andere Sachen. Wenn man dann anfängt, die materiellen oder die quantitativ messbaren Faktoren überzugewichten, dann führt das zu schrägen Resultaten.
Das wird natürlich zum Teil auch gemacht, gerade in sozialen Berufen, oder?
Ja, und das ist, finde ich, nicht richtig, weil da zählt anders. Also Zwischenmenschliches, Einfühlsamkeit und so weiter. Und das kann man fast nicht messen.
Irmtraut Bräunlich vom Beobachter. Es gibt offenbar kein Gesetz, das irgendwie Lohngerechtigkeit vorschreibt. Warum eigentlich nicht?
Also ganz generell gibt es das nicht. Aber es gibt natürlich das Gleichstellungsgesetz, das verbietet, dass jemand wegen Geschlecht lohnmässig diskriminiert wird. Und dann gibt es in zwar nicht Gesetz, aber dann gibt es in ganz vielen Branchen Gesamtarbeitsverträge, die ein gewisses Lohngefüge festlegen, das als für Branchen gerecht erlebt wird.
Und die Lohngerechtigkeit zwischen Mann und Frau, die ist auch heute immer noch nicht gerecht?
Nein, da haben wir ja jetzt gerade heute können in der Zeitung lesen, dass da immer noch Unterschiede sind, etwa 20% zwischen Mann und Frau. Und die lassen sich nicht einfach erklären durch andere Ausbildung oder andere Berufe, sondern da ist vieles einfach immer noch Diskriminierung.
Die RSI-Hörerin Katharina von Salis schreibt uns zum Beispiel auch auf die Frage, die wir ganz am Anfang haben diskutiert, was der erste Lohn war. Sie schreibt, der erste Lohn sei für sie 1957 gewesen, in der Frühlingsferie. Sie hat für 1.60 Franken in der Stunde als Fensterputzerin in der Schule zu Bern gearbeitet. Und ihr Kollege hat 1,80 bekommen. Es sei ja schliesslich ein Mann gewesen, schreibt Katharina von Salis. Vielen Dank für das E-Mail, das wir bekommen haben. Also das ist eben ja, natürlich das früher auch so gewesen, heute eben immer noch so. Also die Lohngleichheit zwischen Mann und Frau, da ist wahrscheinlich die Schweiz auch jetzt nicht gerade das Musterland, oder?
Nein, wie ich gesagt habe, also wir haben die Unterschiede noch und es ist bisher nicht gelungen, die wirklich zu eliminieren. Und ich glaube auch, dass viele Frauen eben gar nicht wissen, wie sie sich wehren können. Also es gibt eine Möglichkeit, man kann klagen, man kann zum Beispiel den Lohn verlangen, 5 Jahre zurück, einen gerechten Lohn, wenn möglich diskriminiert wird.
Und da gibt es kantonale Schlichtungsstellen, die da helfen? Ne?
Jeder Kanton hat eine Schlichtungsstelle ja, gegen Diskriminierung im Erwerbsleben und da kann man sich anwenden.
Aber beim Lohn ganz generell, Frau Bräunlich, da braucht es einfach Glück, wenn man gerade in der richtigen Branche arbeitet, oder?
Ja, Glück. Also es gibt natürlich eben die Unterschiede nach Branchen. Es spielt natürlich auch eine Rolle, wie man verhandelt beim Vorstellungsgespräch. Das ist ein wichtiges Thema. Und natürlich gibt es auch Unterschiede, was die Regionen betrifft. Das ist natürlich in der Stadt etwas anderes als auf dem Land. Es gibt viele Faktoren, die eine Rolle spielen.
Und eben laut Umfragen, wir kommen jetzt noch einmal auf die sozialen Berufe zu sprechen, laut Umfragen sind zum Beispiel Krankenschwestern ganz besonders im Vertrauen von der Schweizer Bevölkerung. Das sollte sich ja eigentlich auch in der Entlöhnung zeigen. Müsste da gewisse Berufe fast Subventionen bekommen?
Ja, man sieht einfach, dass der Markt halt doch nicht richtig spielt. Also im Gesundheitswesen gibt's ja immer wieder Mangel, Personalmangel, da müssten die Löhne eigentlich explodieren, aber das ist nicht der Fall. Also klar, man müsste sich überlegen, ob man die irgendwie künstlich will stützen, aber das geht dann schon in die Politik rein.
Wir haben immer wieder schon gemerkt, wenn wir davon über Lohn reden, wir alle können das, selbst unter Kollegen, dann wird man dann plötzlich ein bisschen wortarm. Man getraut sich nicht so recht zu sagen, was man selber verdient und so weiter. Wie sieht das eigentlich aus, Lohntransparenz in Betrieben? Gibt es da Betriebe, die ihr könnt, wo ganz offen darlegen, so und so verdient jeder? Oder ist das eher schädlich fürs Klima?
Also die Lohntransparenz fände ich an sich schon sinnvoll, gerade um eben so Ungleichheiten auszumerzen. Andererseits kann es auch problematisch werden. Also wenn man seinen Lohn offenlegt und dann merkt, man ist ganz unten oder ganz oben auf der Skala, kann das zu Unruhe führen. Und vor allem hat man ja keine Rechtsmittel in der Hand, um jetzt den Arbeitgeber zu zwingen, dass er da gerechter entlöhnt. Also man muss sich das immer gut überlegen. An sich wäre es ja schon wünschenswert. Man würde nicht so Geheimnistuerei machen rund um den Lohn.
Aber unter Kollegen über einen Lohn zu reden, kann eben auch heikel sein. Da ist auch schon manchmal Schuss hinten raus.
Ja, klar. Es kann natürlich sein, wenn jemand gerade sehr gut verdient und die anderen können das nicht nachvollziehen, dass das dann Missstimmung gibt. Oder wenn jemand sich dann an der unteren Skala erlebt, ist er gefrustet, das ist klar.
Wie ist das eigentlich, Frau Bräunlich, kann ein Arbeitgeber das auch verbieten, dass man untereinander über den Lohn reden, dass ein Lohn eben transparent gemacht wird?
Also für das gibt es meines Wissens keine Rechtsgrundlage. Es hat sogar das Bundesgericht kürzlich entschieden, in einem anderen Zusammenhang, dass die Löhne nicht zum Geschäftsgeheimnis von einer Firma gehören, weil ja jedes Recht hat, darüber zu reden.
Also mir würde jetzt wundern bei euch, meine Damen und Herren, wie zufrieden seid ihr mit eurem Lohn? Was blockt euch diesbezüglich? Was erfreut euch? Wir würden gerne mit euch über eure Lohnsituation reden. Vielleicht mal der eine oder sogar der auch sagen, wie viel er oder sie verdient. Das ist allerdings nicht Bedingung, wenn wir jetzt mit euch über euren Lohn reden. Schaltet euch doch bei uns in die Sendung jetzt ein und erzählt, wie zufrieden oder unzufrieden ihr seid mit eurem Lohn. 0848 440 222 ist unsere Telefonnummer. Die könnt euch auch per Mail einschalten, studio@drs1.ch. Irgendjemand wird jetzt das Eis brechen, vielleicht, und hier über den Lohn reden. Wie zufrieden seid ihr mit eurem Lohn? 0848 440 222 oder studio@drs1.ch. Fiction Factory, hier feels like heaven.
heartache and I felt the pain. I've seen the hatred in so many lives and lost in vain. And yet through this darkness there's always a light that shines through and takes me back home. Takes me back home. All of the promises broken and all of the songs left unsung seem so far away as I make my way back to you. You gave me faith and you gave me a world to believe in. You gave strong, I'll be whole once again. I know that dreams we hold on to can just fade away. And I know that words can be wasted with so much to say. And when I feel helpless, there's always a hope that shines. It makes me believe, it makes me believe. And I see for one fleeting moment a paradise under the sun. I drift away and I make my way back to you.
World to believe in. Céline Dion, da bei DRS1. Verkehrsinfo DRS von 9.40 Uhr. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kriegstetten und der Verzweigung Lutherbach. Gefahr durch eine verlorene Ladung. Der Treffpunkt heute auf DRS1. Wir reden über Lohn. Ich habe vorhin gefragt, wie zufrieden seid ihr mit eurem Lohn? Das möchten wir wissen. Einfach mal, um über das Tabuthema Lohn zu reden. Ich meine, wir merken natürlich schon, dass es ein Tabuthema ist. Vorher, als ich nach dem ersten Lohn gefragt habe, den ich verdient habe, haben alle Telefonleitungen bis zum Glühen geläutet. Und jetzt kommt es nur ein bisschen spärlich rein. Das zeigt natürlich das Tabuthema schon ein bisschen auf. Lustigerweise läuten jetzt vor allem die Leute da, die zwar einen Lohn haben, aber das ist eh so ein Lohn im AHV-Bereich. Heinz Riese, gell?
Ja, ich bin noch dran.
Dir haben die AHV und die sind zufrieden damit?
Ja, ich habe die AHV und bin zufrieden damit.
Ist das vorher auch so gewesen, wo ihr noch verdient habt und ihr euch einen Beruf geschaffen habt als Automechaniker, Herr Riese?
Ja, ich bin auch zufrieden gewesen. Also die letzten Jahre, das hat auch wesentlich einen Fortschritt genommen, das Autogewerbe. Das ist, früher ist das ganz schlecht Zahl gewesen. Ich kann mich erinnern, im Jahr 1967.
Ja, dann bin ich gerade auf die Welt gekommen.
Sind wir im 28. Rang gewesen mit dem Lohn der Automechaniker. Und das ist zwar gerade gekommen hinter den Gramper. Wisst ihr, was das sind?
Nein, das wollte ich jetzt gerade nachfragen, Herr Riese.
Das sind die Männer gewesen, die am Gleis nachgelaufen sind und die Schwelle kontrolliert haben.
Okay. Also, ihr seid nicht gerade sehr privilegiert gewesen in diesem Fall.
Nein.
Was heisst das? Was hat er verdient?
Ich habe 1967 geheiratet und dann habe ich 650 Franken gehabt. Oder nachher habe ich gekündigt und dann hat mir ein anderer hat mir eben 950 Franken offeriert.
Ja gut, also der
oder nachher habe ich gekündigt, weil der mir so viel offeriert hat. Und er hat mir, mein Patron, hat mich aufs Büro genommen und gesagt, warum machst du jetzt fort? Und dann gesagt, ja eben, ich will jetzt heiraten, oder? Und natürlich mit dem Lohn kann ich fast nicht leben. Und jetzt haben wir eben ihnen mehr geoffert. Und er hat gesagt, ja, wie viel gibt er denn da? Und er hat es gesehen, hat er gesagt, ja, das gebe ich dir auch.
Ja, schau jetzt, und dann seid ihr geblieben, oder was?
Ja, ich habe am 1. April 1959 habe ich angefangen und dann bin ich 46 Jahre lang geblieben.
Und ist dann der Lohn immer wieder ein bisschen darauf gegangen, Herr Riso, oder habt ihr auch wieder ein bisschen dafür müssen kämpfen zwischen ihnen?
Nie, nein.
Ihr habt nie eine Lohnverhandlung geführt, Herr Riso?
Nie.
Okay, aber...
Das war das einzige Mal, wo wir heiraten wollten.
Ja, gut.
Und nachher habe ich nie mehr eine gemacht.
Und die sind dann, nachher mit all den Löhnen, die ihr gehabt habt, über die vielen, vielen Jahre, seid ihr zufrieden gewesen, ihr seid glücklich gewesen, ihr habt nicht irgendwie das Gefühl gehabt...
Ja, 1980 bin ich angestellt worden, als Weststadtchef dort, oder? Und von denen weg habe ich dann auch Monatslohn gehabt. Bis dorthin hat man gäng nur einen Stundenlohn gehabt. 10 Monatslohn. Und von dort weg bin ich dann sehr zufrieden gewesen. 25 Jahre lang bin ich dann Weststadtchef in diesem Betrieb. Oder? Das war so ein mittelgrosser Betrieb gewesen. Wir hatten ja bis 13 Mechaniker gehabt, oder? Und das war super gewesen. Aber was ich noch sagen muss, Herr Vorler,
ja?
1959, als ich angefangen habe, das war 6 Tage Woche gewesen.
Ja, gut.
Ferien keine. Alle Monate einen halben Tag frei.
Eben, das waren ganz andere Verhältnisse gewesen. Und ich möchte hier dazu auch gerade noch ein Mail vorlesen, das ich bekommen habe von einer Hörerin. Herr Riese, ich danke euch für euch ein Telefon und wünsche euch weiterhin eine gute, zufriedene Zeit mit eurer AHV.
Das wünsche ich euch auch. Danke
ja, gut. Ja, danke. Ade, Herr Riese, ade. Diesbezüglich auch ein Mail, noch spannend, von einer DRS1-Hörerin. Sandra Kohler schreibt uns, wir müssen uns vielleicht auch mal einmal bewusst werden, was für fürstliche Entlöhnung in der Schweiz gemacht wird. Bei jedem Lohn zahlt der Arbeitnehmer auch noch verschiedene Versicherungsleistungen und Pensionskassen. In vielen anderen Ländern kann man von solchen Umständen ja nur träumen. Irmtraut Bräunlich vom Beobachter, das ist schon etwas, wo manchmal ein bisschen vergessen geht, was eigentlich alles ein Lohn beinhaltet. Was ist im Schweizer Lohn alles dabei, wo oft vergessen geht?
Ja, sicher einmal die AHV, wo AV, IV, EO, ALV, also Arbeitslosenversicherung, wo ja zur Hälfte vom Arbeitgeber und zur Hälfte vom Arbeitnehmer getragen wird. Also wir erleben immer die Abzüge, die wir haben, aber wir vergessen vielleicht, dass der Arbeitgeber das Gleiche auch noch drauflegt. Und dann natürlich eben Pensionskasse, Unfallversicherung ist auch obligatorisch. Und zum Teil auch noch Krankentaggeldversicherung, das ist zwar nicht obligatorisch, aber weit verbreitet.
Und das ist etwas, was nicht in jedem Land so ist wie bei uns, oder?
Das ist sicher nicht überall so.
Also da hat Frau Kohler schon recht, wenn sie da drauf hinweisen. Frage an euch, meine Damen und Herren, was ist für euch ein guter Lohn? Ihr könnt das auch bei uns diskutieren im Chat auf drs1.ch. Was ist für euch ein guter Lohn? Auf drs1.ch könnt ihr das diskutieren. Jetzt am Telefon habe ich Evelyn Gmurzig. Guten Tag, Frau Gmurzig.
Grüezi. grüße Herr Sporler.
Ich weiss von euch nur eins ganz kurz, dass ihr im Moment arbeitslos seid.
Ja, genau. Ich bin auf Arbeitssuche und schaue aber immer, dass ich irgendeinen Rhythmus von der Arbeit nicht verliere, sodass ich am Morgen möglichst früh aufstehe, obwohl ich nicht der Frühaufsteher bin. Aber so, dass man nachher, wenn ich die Arbeit gefunden habe, leicht fällt.
Aber punkto Lohn, wie zufrieden seid ihr mit dem, was ihr verdient habt? Wie geht ihr jetzt mit dem Lohn um?
Ja, ein bisschen enger schnallen, aber es geht und ich bin zufrieden. Und ich bin sehr froh, gibt es die Arbeitslosenversicherung, so dass man wirklich in nützlicher Zeit auch mit ruhigem Gewissen kann. Stellen suchen.
Wenn ihr jetzt eine Stelle suchen und euch geht bewerben, wie erlebt ihr Lohnverhandlungen?
Ja, das ist mit bald 55 halt eine kleine Sache. Sie dürfen einem nicht sagen, dass es wegen dem Alter ist. Und wenn hoch hineingeht, dann ist man im Gespräch schon gar nicht eingeladen. Und wenn man zu tief hineingeht, wird man auch nicht eingeladen, weil man wird dann nicht wahrgenommen.
Frau Gmurzik, ich wünsche euch viel, viel positive Power, für dass ihr hier wieder zu dem kommt, was ihr sucht, nämlich zu eurem Beruf, zu eurem Job. Merci vielmals fürs Telefon.
Darf ich noch etwas anderes sagen?
Ja.
Ich finde es schon noch eigenartig, dass der Mensch über seine Krankheiten im Detail kann erzählen, unendlich, aber nicht ein Wort über den Lohn kann erzählen.
Ist schon speziell,
gell? Wenn es so weitergeht, wird die Lohnschere auch weiter aufgehen. Mhm. Ich hoffe, alle können ein bisschen Mut schöpfen und über ihren Lohn reden.
Würdet ihr dir jetzt gerade sagen, wie viel ihr verdient? Oder verdient habt?
Ja, also jetzt habe ich 7.100 und etwas ungerade verdient auf 100%.
Mhm.
Und das heisst, ich komme jetzt zwischen 3.800 und 4.000 Arbeitslosentaggelder rüber.
Das war jetzt eine Offenheit, die nicht alle können. Und nicht, es ist auch nicht obligatorisch, dass man das muss. Also jetzt nicht alle einfach darüber reden. Oder? Das ist eigentlich auch schon besprochen. Aber die würden es begrüßen, Frau Gmurzik.
Sehr, sehr.
Danke euch fürs Telefon.
Ja, gern geschehen.
Schönen Tag, ade, merci. Jetzt auf Ende Jahr ist ja auch wieder die Zeit der Lohnverhandlungen angesagt. Also auch für den Leuten, die meinen, sie müssten ein bisschen mehr verdienen. Vielleicht seid ihr gerade mit drin, wenn hat man eigentlich wirklich Anspruch auf Lohnerhöhung? Und wie thematisiert man Lohnforderung bei den Chefinnen und Chefen? Wir haben euch ein paar Hintergrundinformationen und oder ein oder andere Tipp, wie man so in eine Lohnverhandlung gehen kann. Das gerade nach den Eagles, hier im Treffpunkt auf der RS1.
When we're hungry.
DRS 1, der Treffpunkt. Heute mit einem heissen Eisen, etwas, wo alle beschäftigt und zentral ist. Ein Thema, das nicht immer thematisiert wird, aber spannend ist, wir reden über unsere Löhne. Vielleicht habt ihr auch schon das Gefühl gehabt, für das, was ihr hier Tag ein, Tag aus leistet, werdet ihr eigentlich nicht ganz richtig entlöhnt. In dem Fall müsste man vielleicht einmal einmal mit den Vorgesetzten reden. Nur, wie packt man das an, ohne hier nicht nachher alles noch zu verkacheln? Über Lohnverhandlungen erfahren wir jetzt mehr von meinem Gast, Irmtraut Bräunlich, vom Beobachter, der hier bei mir im Studio ist. Frau Bräunlich, wann ist eigentlich ein Anspruch gerechtfertigt, eine Lohnerhöhung zu verlangen?
Also einen gesetzlichen Anspruch gibt es überhaupt nicht. Es kann höchstens sein, dass ein Gesamtarbeitsvertrag oder auch ein individueller Arbeitsvertrag irgendwie ein Versprechen enthält, dass man dann und dann mehr Lohn bekommt. Aber von Gesetzes her hat man keinen Anspruch, sondern man muss halt verhandeln, wenn der Lohn nicht von selber erhöht wird, also wenn der Arbeitgeber nicht von selber drauf kommt.
Das habe ich jetzt eben gerade, das habe ich gerade auch mal sagen, müsste der Arbeitgeber eigentlich nicht von selber drauf kommen, wenn er ein bisschen wach ist?
Natürlich, es wäre schön und es gibt es auch hier und da. Also es gibt natürlich super Arbeitgeber, aber es gibt andere, die einfach nicht dergleichen tun und das ist vor allem in letzter Zeit. Nicht früher war es ja so üblich gewesen, dass der Lohn so schön langsam hochsteigt, jedes Jahr hat es ein bisschen mehr gegeben und das ist schon nicht mehr so. Also heute muss man häufig die Initiative selber ergreifen.
Und wenn man eine neue Position hat, eine neue, irgendwie eine neue Stellung innerhalb von der Firma, dann sollte es ja eigentlich schon automatisch auch mehr Lohn geben. Oder?
Natürlich, das ist in der Regel auch ein Grund, dass man ein bisschen mehr bekommt, aber es ist auch nicht zwingend. Also es gibt auch, wir haben immer wieder auch Leute, die anrufen bei uns im Beratungszentrum vom Beobachter und sagen, jetzt bin ich befördert worden, es gibt nicht mehr Lohn, was kann ich machen?
Das ist nicht automatisch einfach klar, eine Beförderung gleich mehr Lohn.
Es gibt natürlich viele Firmen, die Lohnskalen haben, die dann sagen, ja, diese Position hat jetzt so und so viel verdient und dann gibt es einen Automatismus, aber es ist nicht unbedingt so, nicht in jedem Fall.
Wenn man in eine Lohnverhandlung geht, das ist ja meistens so ein bisschen Ende Jahr der Fall, wie soll man das anpacken, Frau Bräunlich?
Ja, es ist die Frage, ob es nicht in vielen Fällen schon zu spät ist. Jetzt. Also ich würde den Leuten empfehlen, irgendwann im Sommer mal den Arbeitgeber darauf anzusprechen, weil jetzt ist in vielen Firmen ist einfach das Budget schon gemacht und man hat schon entschieden, wer wie viel überkommt. Also es kann sein, dass man jetzt zu spät ist.
Mhm. Und wenn man es jetzt gleich noch probieren.
Also ja, probieren kann man es natürlich. Man kann ja das auch für die Zukunft mal anregen und seine Wünsche deponieren und vor allem auch auf Leistungen hinweisen, die man gemacht hat.
Was ist besonders wichtig? Was muss man im Hinterkopf haben, wenn man in ein Lohngespräch geht? Wie soll man sich vorbereiten?
Also die Vorbereitung ist sehr wichtig, dass man sich mal auch überlegt, was habe ich gemacht im ganzen Jahr? Habe ich irgendwelche Erfolge gehabt, irgendein Projekt durchgezogen, vielleicht Verkäufe besonders, neue Kunden gewonnen? Also das muss natürlich jeder dann für sich schauen. Und dass man auch die Situation auf dem Arbeitsmarkt ein bisschen anschaut, sieht, gibt es einen Haufen Stellen auf meinem Gebiet, hätte ich Chancen, gerade schnell zu wechseln, wenn ich das will? Das sind so Kriterien, dass man gut dokumentiert.
Gut vorbereitet, ja. Ein bisschen schön angelegt.
Ja, wenn das wichtig ist im Betrieb. Das ist ja nicht überall gleich.
Und wie ist denn allenfalls eine Lohnerhöhung auch rechtlich festzulegen? Also gibt das automatisch gerade einen neuen Arbeitsvertrag oder macht man das einfach per Handschlag mündlich? Oder?
Es ist alles möglich, aber schriftlich ist natürlich immer gut. Wenn man es schwarz auf weiß hat, hat man etwas in der Hand. Häufig gibt es einfach einen Brief, was dann heisst, wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen und neuen Lohn.
Das ist und das reicht?
Das würde länger.
Ein Brief reicht?
Ja. Es würde auch länger, dass ab Januar mehr gezahlt wird und dann, wenn das mehrere Monate so passiert, dann kann man sagen, ja, das ist eine Vertragsänderung.
Und mündlich zählt auch?
Das zählt auch, ja. Mhm.
Und was, wenn der Arbeitgeber jetzt den Lohn kürzen will? Dann kann es ja auch mal in diese Richtung gehen.
Das ist leider immer wieder der Fall und das ist natürlich ein Schlag und das akzeptiert man dann auch nicht von heute auf morgen. Nicht eine Lohnerhöhung ist eine Vertragsänderung, eine Lohnkürzung auch, aber bei der Lohnerhöhung ist man natürlich einverstanden. Und bei der Lohnkürzung kann man einfach verlangen, dass eine sogenannte Änderungskündigung durchgeführt wird. Also der Arbeitgeber muss den geltenden Vertrag wie auflösen und einen neuen anbieten. Also man muss die Kündigungsfrist einhalten, bevor dann die Lohnkürzung in Kraft tritt.
Lohnverhandlungen, ein Thema, das ihr vielleicht auch könnt, meine Damen und Herren. Wie seid ihr in so eine Lohnverhandlung reingegangen? Wie schlimm war es für euch und was ist dabei rausgekommen? Wie zufrieden seid ihr jetzt, wo ihr verhandelt habt? Das würde uns noch wundern. Läutet uns doch an und erzählt uns über eure Erfahrungen mit Lohnverhandlungen. Keine Angst, muss niemand den Lohn sagen. 0848 440 222 oder studio@drs1.ch. Eure Erfahrungen mit Lohnverhandlungen interessieren uns und möglicherweise ist das auch wieder ein Rotschlag für jemand anderes, der kurz bevorsteht mit so einer Verhandlung. 0848 440 222 oder studio@drs1.ch.
An dieser Stelle senden wir im Live-Programm Nachrichten. Für Sie folgt nun die Fortsetzung des Podcasts.
DRS1, der Treffpunkt mit dem Dani Vorler. Schönen guten Morgen allerseits. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit eurem Lohn. Und wenn nicht, habt ihr schon mal daran gedacht, mit euren Vorgesetzten den Lohn ein bisschen zu thematisieren? Stichwort Lohnverhandlungen. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen gerade gemacht in den letzten Wochen, Monaten oder im Moment gerade? Wir sind mitten in diesem Lohnherbst, wie man sagt, 2011. Und die ein oder andere haben sicher Erfahrungen gemacht mit so Lohnverhandlungen. Wir wären interessiert daran, wie das euch gegangen ist, so eine Lohnverhandlung zu machen, was vielleicht auch rausgeschaut hat. Ob ihr glücklich seid jetzt oder eher frustriert. 0848 440 222 Telefonnummer. 0848 440 222. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit Lohnverhandlungen? Johnny hates Jazz, Shattered Dreams hier bei uns im Treffpunkt auf DRS1. Über Lohn reden ist nicht einfach, auch gegenüber den Vorgesetzten nicht, wenn man den eigenen Lohn wieder mal ein bisschen diskutieren will. Die Vorstellung von einer Lohnerhöhung so ein bisschen im Kopf umgeistert. Wie geht dir so eine Lohnverhandlung an? Ich habe jetzt Irene Hofer am Telefon. Frau Hofer, guten Tag wohl.
Grüezi, Herr Vorler.
Ihr habt schon etwa mal eine Lohnverhandlung probiert zu machen?
Ja, ich habe es mehr oder weniger probiert. Ich bin wahrscheinlich nicht ganz so geschickt in diesem Verhandeln.
Warum meinen denn nicht?
Ja, ich weiß, vielleicht bin ich immer ein bisschen zu direkt.
Aha, gerade so. Was heisst das? Ich gehe her und sage, hört, ich muss so und so viel mehr haben.
Nein, das schon nicht. So schon nicht. Aber so in gewissen Antworten, die gefragt wird oder etwas... Ich kann nicht so gut um einen heißen Brei reden.
Mhm. Und das meint ihr, wäre eine Qualität, die man muss haben, wenn man da etwas rauskutzeln
will? Ja, ich denke, manchmal wäre es schon geschickt, nicht ganz so direkt rauszudrücken.
Was habt ihr denn für Erfahrungen gemacht, Frau Hofer?
Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einfach nichts nützt. Ich habe im Einstellungsgespräch schon gesagt, der Lohn sei wickrig.
Aha.
Das ist also nicht viel.
Sehr direkt, ja.
Nein, das habe ich jetzt hier gesagt. Ich habe schon gesagt, also ein Lohn ist ja schon nicht gerade viel.
Ja.
Das finde ich schon, ja, finde ich schon ein bisschen wenig. Es dürfte schon ein bisschen mehr geben, aber das ist mal nichts zu machen gewesen.
Ja.
Und also ich wusste, das ist eine Arbeit, die mir gefällt.
Ja. Und dann habt ihr das immer wieder probiert, im Verlauf der Jahre, oder wie?
Ich habe das im Verlauf der Jahre jemanden probiert. Ich habe es probiert zu sagen, dass ich arbeite ja an einem Abend.
Was machen ihr genau?
Wir tun im Prinzip einpacken, was der Tag durch produziert worden ist.
Mhm, okay.
Und wir sehen auch, wenn wir anders müssen machen, wir sind ein Team von 4 Frauen, die am Abend gehen. Wir sind angestellt als Arbeiten, wenn es Arbeit hat, aber wir sind wahrscheinlich immer wieder daheim, haben keinen Lohn, haben einfach nichts. Und wir haben gesehen, wir machen in diesen 5 Stunden manchmal fast gleich viel. Wie sie das vierte in 8 Stunden am Tag machen.
Frau Hofer, das ist eure Arbeitssituation, die nicht einfach ist. Wie sieht das jetzt aus? Wie locker habt ihr das Thema auf den Tisch gebracht oder können bringen? Wie habt ihr mit euren Vorgesetzten anfangen zu reden?
Ja, ich habe das einfach mal gesagt. Es wäre schön, wenn das auch einmal angeschaut wurde.
Mhm.
Dass, wir müssen einfach daheim bleiben und haben nichts. Mit dem haben wir das einverstanden erklärt. Und dass wir, wenn wir dann schon 50% mehr leisten in dieser Zeit, wo wir da sind, dass wir auch ein bisschen mehr Lohn dürften haben, nicht gerade 50%.
Und die Reaktion von eurem Arbeitgeber?
Ist eigentlich nicht gross gewesen. Er hat gesagt, wir können da nicht verschiedene Löhne auszahlen. Wir können euch jetzt nicht einfach so viel mehr geben.
Mhm. Und was heisst das für euch?
Ja, für mich heisst das, ich fühle mich einfach ein bisschen ausgenutzt und... Ja, ein bisschen auf die Seite gestellt. Mhm. Sie brauchen es zwar, wenn es brennt, dann kann man dann vielleicht am 23. Dezember wieder arbeiten, weil einfach etwas noch pressiert.
Also ihr seid frustriert, oder?
Ja, zum Teil schon, ja.
Habt ihr das Gefühl, ihr habt etwas falsch gemacht bei dieser Lohnverhandlung?
Ja, eben, vielleicht, dass ich vielleicht direkt war, oder... Vielleicht bin ich zu frech gewesen, habe ich den Ton nicht gefunden. Das ist auch möglich, dass der Ton nicht ganz so...
Ich weiss nicht, also wenn ich euch anhöre, Frau Hofer, habe ich nicht einmal das Gefühl, dass ihr jetzt den Ton nicht getroffen habt. Ich weiss, ich bin ja nicht dabei gewesen, aber ich habe mir irgendwie das Gefühl, ihr habt das schon getroffen. Ich habe, bei mir im Studio ist Irmtraut Bräunlich vom Beobachter. Sie hat auch sehr viel Kontakt mit Leuten am Telefon, die Rotschlag suchen. Frau Bräunlich, was sagt ihr zu dieser Situation von der DRS1-Hörerin Irin Hofer?
Ja, was ich natürlich nicht weiss, ist, wie gut die Firma da steht, ob die sich könnte leisten, mehr Löhne zu zahlen. Was man in so Fällen auch machen kann, ist, dass man sich auch Alternativen überlegt. Vielleicht könnte man ja, wenn man besonders gut geschafft hat, mal einen einmaligen Bonus sich wünschen, dass der Arbeitgeber mal eine einmalige Prämie auszahlt für besonders gute Leistungen oder dass man sonst sagt, ja, vielleicht könnte man die Arbeitssituation ein bisschen ändern, dass eine Mindestzeit garantiert wird, dass man einfach dort die Arbeitsbedingungen verbessert. In anderen Fällen könnte das auch mal eine Weiterbildung sein, die der Arbeitgeber zahlt, also dass man sich Alternativen überlegt oder für die Zukunft, der sagt, ja, was müsste ich denn machen, damit es mehr Lohn gibt.
Frau Hofer, könnte mit einem solchen Ratschlag etwas anfangen, oder?
Im Prinzip schon, ja, im Grossen Ganzen schon. Mhm. Ich muss sagen, ich war jetzt 60 gewesen. Mhm. Es hat für mich keinen grossen Wert mehr, viel mehr zu machen. Zudem habe ich Witwerrente und ich bin nicht dringend auf den Verdienst angewiesen.
Ja, aber gleich, es macht euch nicht zufrieden, oder?
Es macht in dem Sinne nicht zufrieden.
Ich danke euch für eure Offenheit und wünsche euch alles Gute.
Ja, danke.
Frau Hofer, merci vielmals. Auf Wiederhören. Am nächsten Telefon, warte, jetzt muss ich hier schnell drücken, am nächsten Telefon habe ich den Stefan Thalmann. Guten Tag, Herr Thalmann.
Ja, guten Tag, Herr Vorler.
Die sind eigentlich jetzt von dieser Seite, gell? Ihr habt eine Firma, ihr seid Arbeitgeber.
Jawohl, ich habe ein Baugeschäft im Ramersberg oben mit 20 Mann, inklusive 3 Lehrlingen. Und es ist sehr interessant, was man den ganzen Morgen gehört hat.
Wo bei uns jetzt, meinen Sie?
Jawohl.
Wo ihr könnt das aus eurem Alltag?
Jawohl, und der Lohnerhöhung, das ist an und für sich, das ist kein Problem. Wir auf dem Bau haben kein Problem. Gegenwärtig tun wir auch diskutieren. Wir sind am Verband vertragslos ab 01.01.2012. Haben wir im Baugewerbe keine Einigung gefunden. Mhm. Aber die Arbeiter sind gleich gekommen und haben gesagt, du, wie sieht es drin? Kommen wir nicht etwas über? Und an und für sich die guten Leute, die sauber, pünktlich und ehrlich sind, in denen gibt man etwas zusätzlich drüber die.
Wie geht das euch, Herr Thalmann, wenn eure Angestellten immer wieder kommen und ein bisschen mehr Lohn verlangen?
Ja, sie kommen nicht immer wieder. Wir haben ein gutes Verhältnis. Die kommen nicht. Die haben alle an und für sich über einen Tarif den Lohn.
Und die das wissen sie auch, ja?
Jawohl.
Das hat ihnen schon eingeimpft.
Nein, das ist nicht eingeimpft, das weiss man heute. Und das ist einfach, wenn man einen guten Chef hat, dann ist auch die Arbeit und die Leistung gut da.
Und die würden schon sagen, die seien der gute Chef?
Ja, ich habe das Gefühl, es wollen alle zu mir arbeiten und niemand mehr will weg.
So gut. Ja.
Ja, sicher, wir sind gegenwärtig, wir werden bald zu gross. Wir sind 24 Arbeiter hier. Und das ist eben, das fährt beim Chef schon an, wie das geführt wird. Und das ist sehr interessant. Ich habe jetzt das von der Arbeitnehmerseite gehört den ganzen Morgen. Mhm. Aber das muss man an und für sich müssten halt die Leute sich auch ein bisschen besser einsetzen und ein bisschen pünktlicher sein. Und dann kommen sie auch an einen guten Arbeitsplatz und dann müssen sie auch die Leistung zeigen, wenn sie eine Arbeit haben.
Das darf ich noch schnell fragen, Herr Thalmann, wie tut ihr das bei euch im Betrieb handhaben? Wissen eure Angestellten, was wer verdient? Oder zum Beispiel auch euren Lohn? Ist das transparent oder gibt es gute Gründe dafür, das nicht transparent zu halten?
Nein, das ist an und für sich. Bei uns ist das durch, das weiss jeder.
Was heisst an und für sich?
Ja, das weiss jeder, was da der Chef verdient.
Ja.
Und was die Arbeiter, das sind Vorarbeiter, Polieren, der Werkstattchef und Lehrling. Und die Löhne, die sind an und für sich nicht geheim.
Ja, die sagen aber gleich an und für sich. Das ist nie angeschlagen, oder?
Nein, das ist nicht angeschlagen, aber das weiss man. Ich sehe auch, wenn sie den Lohn bekommen, die tun die Arbeiter ihren Lohnzettel am anderen zeigen. Die Lehrlinge, das ist bestimmt worden, die haben auch ihren Lohn, oder? Mhm. Vom Verband aus. Und die anderen, man hat den Mindestlohn, aber wenn deren, die 20, 25 Jahre, 30 Jahre schon bei mir sind, die sind an und für sich überzahlt, die haben rechte Löhne, aber die tun auch Leistungen zeigen. Und das ist ja sehr wichtig. Die heute auf dem Baugewerbe, weil man bald keine guten Kaderleute mehr bekommt.
Stefan Thalmann, ich spüre einen engagierten Chef in euren Wort, das ihr jetzt hier geredet habt. Herr Thalmann, was meint ihr, was macht einen guten Lohn aus? Könnt ihr das noch kurz deklarieren, in eurem Gefühl noch? Was macht einen guten Lohn aus? Ich meine jetzt nicht nur einen Frankenbetrag.
Meinen Sie von der Summe her? Oder?
Von der Summe im Gesamten, was macht einen guten Lohn aus?
Ja, ein guter Lohn ist 6'000 Franken bis 7'500.
Das ist ein guter Lohn. Da kommt man gut durch, ohne dass man fest studieren muss, wie man durchs Leben kommt.
Ja, das ist ein guter Lohn. Oder und nachher, wir haben heute schon ein bisschen grosse Abzüge, aber teilweise haben sie Betriebsauto und an und für sich, mit dem kann man etwas anfangen, der Arbeit. Mhm. Nehmen wir. Und das
Ja, ich danke euch fürs Telefon, dass wir jetzt auch noch die Arbeitgeberseite gehört haben innerhalb von diesen Lohnverhandlungen. Für euch sind die Lohnverhandlungen für nächstes Jahr jetzt gelaufen, nehme ich an, oder?
Ja, das ist wieder ordentlich.
Das ist abgehöckelt.
Jawohl.
Dann kommen wir in die nächste Runde. Danke noch vielmals,
Herr Thalmann.
Ade, euch auch. Ade. Der Lohnherbst. Was für Branchen können in diesem Lohnherbst eigentlich mit Lohnerhöhungen rechnen? Welche Branchen gehen ganz sicher leer aus und was für Auswirkungen haben die Finanzkrisengeschichten auf unsere Löhne? Einschätzungen zu diesen wesentlichen Fragen bekommen wir bei uns gerade als nächstes hier im Treffpunkt auf der Seis.
Talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro. Tú y yo el desnudo y el corazón, seremos uno.
Yo soy la tierra de tus raíces,
el talismán de tu piel lo dice.
Yo soy la tierra de tus raíces,
lo dice el corazón y el fuego de tu piel.
Yo soy la tierra de tus raíces,
el talismán de tu piel lo dice.
Yo soy la tierra de tus raíces.
A ver qué dices tú, el talismán de tu piel me chiva que ando descalza de esquina a esquina por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro. Tú y yo el desnudo y el corazón, seremos uno.
Yo soy la tierra de tus raíces,
el talismán de tu piel lo dice.
Yo soy la tierra de tus raíces,
lo dice el corazón y el fuego de tu piel.
Yo soy la tierra de tus raíces,
el talismán de tu piel lo dice.
Yo soy la tierra de tus raíces.
A ver qué dices tú.
Yo soy la tierra de tus raíces,
el talismán de tu piel lo dice.
Yo soy la tierra de tus raíces.
Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, tú y yo el desnudo y el corazón, seremos uno.
Für all die, die im Nebel hocken, schöne Klänge von Rosanna El Talisman haben wir gehört hier im Treffpunkt auf deres Eis. Eigentlich reden wir alle immer und immer wieder drüber und doch ist es irgendwie ein Tabu. Ich meine nicht Sex, das war einmal. Wir reden heute über unsere Löhne. Genauso, Heiko. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind sich eigentlich einig, dass der starke Franken die Wirtschaft belastet. Das war eine wichtige Ausgangslage für die Lohnherbstrunde 2011. Was hat sonst noch zu dieser Ausgangslage gehört für den Lohnherbst in unserem Land? Diese Frage geht an meine Kollegin von der Wirtschaftsredaktion. Sie ist Leiterin von der Wirtschaftsredaktion, Barbara Wittmer in Bern. Was gehört sonst noch zu dieser Ausgangslage?
Also eigentlich muss man sagen, der Lohnherbst, der fängt aber schon im Sommer an. Nämlich haben die Gewerkschaften schon im Juni angefangen, Forderungen zu stellen, dass die Löhne müssen raufgehen müssen, weil es der Wirtschaft ja wieder gut läuft. Dann ist die Ausgangslage eigentlich auch noch recht gut gewesen. Dann hat es ausgesehen, wie wenn es ob sie ging in der Weltwirtschaft. Und schon dann hat man allerdings gesehen, dass der Franken sehr stark ist. Und es hat auch schon Branchen gegeben, die dann gejammert haben. Zum Beispiel die Exportbranche, die nicht mehr so gut konnte exportieren, weil eben der Franken so teuer war. Und dann ist es aber eigentlich immer ein bisschen dunkler geworden beim Konjunkturbild. Die Finanzmärkte sind turbulent geworden, die Eurokrise hat sich verschärft, der Franken ist noch stärker geworden, die Nationalbank hat müssen eingreifen, hat einen Mindestkurs gegenüber dem Euro von 1,20 gesetzt. Und es hat sich einfach mehr gezeigt, die Ausgangslage für Lohnverhandlungen für grosse Löhnabschlüsse wird ein bisschen wie schwieriger. Aber die Forderungen waren auf dem Tisch. Die Gewerkschaft hat etwa 2% mehr wollen, plus noch die Teuerung.
Aber was ist jetzt bei diesen Lohnverhandlungen rausgekommen? In welchen Branchen können die Angestellten vor allem eben mit Lohnerhöhungen rechnen?
Also, was man vor allem hört, ist, die Lohnverhandlungen sind zäh. Es ist schwierig, weil man weiss, nie, wie es weitergeht, aber dieses Jahr weiss man noch gerade weniger, wie es weitergeht im nächsten Jahr, weil so viele Unsicherheiten sind. Es gibt schon ein paar Lohnabschlüsse. Es gibt zum Beispiel Coop, dort gibt es keine Lohnerhöhung für über 50'000 Mitarbeitende. Nur ein paar kleinere Anpassungen für Beförderungen hat die Coop-Direktion gesprochen. Mhm. Bei der Migros, beim anderen Detailhändler, gibt es bereits einen Lohnabschluss im Durchschnitt plus 0,5% mehr Lohn für 84'000 Leute. Der Bund, dort gibt es auch bereits einen Abschluss, plus 1,2% und ein bisschen Teuerung, also sind wir etwa bei 1,5%. Also es gibt erste Abschlüsse, aber es gibt auch andere Branchen, wo man sich bis jetzt nicht einigen konnte. Zum Beispiel in der Baubranche gibt es keinen Gesamtarbeitsvertrag mehr, voraussichtlich für nächstes Jahr. Also man sieht, es gibt verschiedene Branchen, die unter der Konjunktur leiden. Zum Beispiel eben der Detailhandel, der darunter leidet, dass immer mehr Leute über die Grenzen gehen, einkaufen. Und dann gibt es aber auch andere Branchen, die man eigentlich erwarten könnte, es läuft noch gut, wie zum Beispiel bei den Banken oder bei den Versicherungen, aber wo früher aber immer gute Löhneabschlüsse hatten. Aber auch dort sieht es im Moment nur so mittel aus. Einmal wenn man schaut, was die UBS, die eben so eine Lohnumfrage macht, jetzt in ihrem Lohnbuch festgestellt hat. Der Einzige, was einigermaßen gut läuft, ist IT-Branche und die Telekom-Industrie.
Barbara Wittmer von der Wirtschaftsredaktion. In welchen Branchen, muss man sagen, bleiben diese Lohnerhöhungen aus und warum?
Also, was man jetzt bei dieser Lohnumfrage von der UBS gesehen hat, sicher nichts gibt es offenbar in der Textilindustrie. Also, das ist eine Branche, die seit Jahren irgendwo hinter sich krebst und jetzt noch besonders darunter leidet, dass der Franken so teuer ist und dass es für Ausländer sehr teuer wird, in die Schweiz schöne Stoffe zu kaufen. Aber eben, wie ich schon gesagt habe, es gibt zum Beispiel auch im Detailhandel wahrscheinlich nicht grossartige Abschlüsse, weil auch diese Branche darunter leidet, unter dem internationalen Umfeld. Und nachher wird es wahrscheinlich auch der eine oder andere geben, der eine Nullrunde macht. Und von dem her, die meisten werden nicht mit wahnsinnig viel mehr rechnen können.
Nullrunde, das ist ja jetzt das eine, das andere sind Lohnkürzungen. Gibt es vielleicht da sogar Branchen, die mit Lohnkürzungen müssen rechnen, Barbara Wittmer?
Also von ganzen Branchen, die Löhne kürzen, hat jetzt noch nichts gehört. Aber es hat ein paar spektakuläre Beispiele von Firmen gegeben, die unter einem starken Franken leiden, die nachher angefangen haben, ihren Angestellten währungsbedingt ihre Löhne zu kürzen. Das sind aber bis jetzt mindestens nur Einzelfälle gewesen. Aber man muss natürlich auch sagen, sogar dort, wo es Nullrunden gibt, also dort, wo es einfach nicht mehr Lohn gibt, ist das eigentlich auch ein bisschen eine Lohnsenkung, weil man muss eigentlich damit rechnen, dass man nächstes Jahr ein bisschen Teuerung hat. Und die Nationalbank zum Beispiel rechnet damit, das werden etwa 1% sein. Und wenn man nicht mehr Lohn hat, hat man einfach Ende Jahr im Prinzip 1% weniger im Portemonnaie, wo die Teuerung weggefressen hat.
Die hat ja vorher auch die internationale Schuldenkrise angesprochen. Ich denke hier jetzt zum Beispiel auch ans Ringen um den Euro. Was für Auswirkungen hat das auf Schweizer Lohnverhandlungen, auf unsere Löhne?
Also die UBS-Umfrage, die hat gezeigt, das ist ein grosses Thema in der Wirtschaft, vor allem in der Industrie auch, in den exponierten Branchen, zum Beispiel in der Maschinenindustrie, wo eben unter Druck kommt, weil der Franken so teuer ist. Aber dort ist das Problem, dass nicht nur die Löhne unter Druck sind, sondern dass allenfalls auch die Jobs unter Druck sind. Also immer wie mehr Firmen überlegen sich dann, ob sie allenfalls Arbeitsplätze ins Ausland verlegen wollen, weil man dort eben billiger kann produzieren und weil man dann vielleicht dort produziert, wo der Kunde ist. Also von dem her, die Schuldenkrise, die hat sehr wohl etwas zu tun mit unseren Löhnen und vor allem auch mit den Arbeitsplätzen.
Noch eine wahrscheinlich sehr schwierige Frage zum Schluss, Barbara Wittmer. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, lohnt sich da schon sagen, wie das im nächsten Jahr sich wird entwickeln. Natürlich jetzt vielleicht eher jetzt mal aus der Sicht der Angestellten.
Also die Prognosen sind schwierig, kann man sich denken, weil man ja nicht weiss, wie das in Europa weitergeht, ob jetzt die Schuldenkrise dann langsam ein bisschen Boden findet. Aber wenn man einfach die Prognosen anschaut, die jetzt gerade aktuell sind veröffentlicht worden, dort sind alle Prognosen zurückgenommen worden. Es gibt auch bereits Leute, die laut darüber nachdenken, ob nächstes Jahr allenfalls eine Rezession drohen könnte, also dass wir eher schrumpfen, als dass man wächst. Und viele erwarten, dass die Arbeitslosigkeit deutlich zunehmen könnte. Also man hat jetzt ja schon wieder gemerkt, auf dem Arbeitsmarkt hat es gekehrt. Die Arbeitslosenquote ist ein bisschen gestiegen im letzten Monat. Und es gibt Zahlen, es gibt Stimmen, die zum Beispiel sagen, es könnte nächstes Jahr bis zu 40'000 Jobs verloren gehen, wegen starken Franken und weil es einfach in der Weltwirtschaft nicht so gut läuft. Also das sind nicht so super Signale oder sind schlechte Signale für die Lohnrunde 2012 und das sind ja nicht gute Signale für den Arbeitsmarkt.
Einschätzungen über die Zukunft von unseren Löhnen, über den Arbeitsmarkt zusammengestellt von der Barbara Wittmer, Leiterin von der Wirtschaftsredaktion von Schweizer Radio DRS. Vielen herzlichen Dank. Wir haben bis jetzt in unserer Sendung die Lohnverhandlungen vor allem eben aus der Sicht vom Arbeitnehmenden angeschaut. Jetzt möchten wir noch einmal den Spiess umdrehen. Wie geht es denn eigentlich den Arbeitgeber, der immer wieder die ewige Forderung nach mehr Lohn halt müssen anhören? Ein Arbeitgeber erklärt seine Sicht in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf DRS1.
Longfellow serenade. Such were the plans I'd made. For she was a lady and I was a dreamer with only words to trade. You know that I was born for a night like this, warmed by a stolen kiss. For I was lonely and she was lonely. Ride, come on baby, ride. Let me make your dreams come true. I'll sing my song. Let me sing my plans I'd made. But she was a lady as deep as the river. And
through the night we stayed, and in my way I loved her as none before. Loved her with words and more, but she was lonely, and I was lonely. Ride, come on baby, ride. Let me make your dreams come true. I'll sing my song. Let me sing my song. Let me make it warm.
Das heisst, Treffpunkt in unserem Fokus heute unsere Löhne. Und es geht gerade in die Lohnrunde weiter. Nach dem hier. Verkehrsinfo DRS von 10.36 Uhr in der Region Basel auf dem Autobahnzubringer zwischen der Verzweigung Gellert und Basel City. Immer noch Stau. Der Lohnherbst ist gekommen, wie der Nebel im Mittelland. Im Moment dreht sich vieles um die Löhne vom nächsten Jahr. Bis jetzt haben wir vor allem die Arbeitnehmersituation thematisiert in unserer Sendung. Die andere Hauptfigur ist allerdings der Arbeitgeber, der immer wieder auch Forderungen nach mehr Lohn muss anhören. Schauen wir die ganze Thematik mal aus der Seite eben vom Arbeitgeber an. Verbunden bin ich jetzt mit dem Rudolf Stempfli, ins Studio Bern. Der Rudolf Stempfli ist langjähriger Präsident vom Schweizerischen Arbeitgeberverband gewesen und ist Miteigentümer vom Stempfli Verlag zu Bern. Guten Morgen, Herr Stempfli.
Grüß Gott miteinander.
Ihr führt zusammen mit eurem Bruder die Stempfli AG in der sechsten Generation. Das ist eine grosse Firma. Ihr habt rund 350 Mitarbeitende bei euch. Wie geht es euch da dabei, wenn jetzt jedes Jahr irgendwann mal der Gedanke kommt von den Leuten und die Forderung halt auch an euch kommt nach mehr Lohn?
Es gehört zu der unternehmerischen Arbeit, sich auf diese Fragen vorzubereiten. Der Lohnblock am gesamten Kostenblock ist sehr, sehr wesentlich bei uns. Der macht fast 50% aus. Und wir müssen uns immer wieder damit auseinandersetzen, wie sich der Lohnblock, der Kostenblock entwickelt und wie wir das im Markt nachher umsetzen können, was wir im Betrieb an Kosten generieren.
Das ist ein schwieriger Balanceakt, oder?
Das ist ein Balanceakt, wo man auf der einen Seite natürlich hervorragende Mitarbeiter bei sich haben, behalten, sie motivieren. Das ist nicht nur der Lohn, aber das ist auch der Lohn. Und auf der anderen Seite müssen wir schauen, dass wir im Markt konkurrenzfähig bleiben.
Was heisst denn das jetzt, wenn ihr mal schaut, wie ihr den Kuchen könnt verteilen, wenn ich das mal so salopp darf sagen? Herr Stempfli, habt ihr hier ein System aufgebaut, wo eure Löhne festgeregelt sind?
Ja, so ein System gibt es schon. Auf der einen Seite gibt es den Gesamtarbeitsvertrag, den wir haben, gewisse Eckpunkte vor. Auf der anderen Seite haben wir in der Firma selber eine längere Tradition, wie wir an solche Lohngespräche hergegangen, wo wir allem voran mit unserer Mitarbeitendenvertretung diskutieren, was möglich ist, was auch von der Arbeitnehmerseite her gewünscht wird. Und wir versuchen nachher dort ein Paket zu schnüren, das allen einigermaßen gerecht wird.
Rudolf Stempfli, könnt ihr uns hier einen näheren Einblick geben in die Tradition, wie ihr jetzt gesagt habt, wie ihr solche Gespräche führt?
Also die Arbeitnehmervertretung versucht herauszufinden, wo der Schuh drückt, was jetzt Lohn- oder ähnliche Entschädigungsfragen angeht, und bringen das in Gespräche mit der Geschäftsleitung ein, wo wir versuchen aufzuzeigen, was von der wirtschaftlichen Situation her, von der Auftragslage her möglich ist, was wir machen können, und mit Blick ins nächste Jahr rein. Und aus dem heraus gibt es ein Verhandeln, ja, wo man die Positionen austauscht, wo man schaut, wo man was machen kann, dass man vielleicht im Gesamten zu einem akzeptablen Ergebnis kommt, auch wenn die einzelnen Punkte vielleicht hier oder da müssen korrigiert werden.
Wir leben, Rudolf Stempfli, in einem Land, wo jetzt nicht gerade die grossen Streiks angesagt sind. Wir leben in einem arbeitsfriedlichen Land. Stichwort Sozialpartnerschaften. Wie wichtig ist das für euch als Arbeitgeber, mit Sozialpartnerschaften können zu dealen?
Also für mich ist das matchentscheidend für die Schweizer Wirtschaft. Die Sozialpartnerschaft hat seit 1937 mit dem Friedensabkommen einen ganz grossen Stellenwert in der Schweiz. Wir haben eine Tradition im Verhandeln mit den Gewerkschaften. Wir haben auch Gewerkschaften, die man verhandeln kann. Und wir sind ja von der Arbeitgeberseite her darauf angewiesen, dass wir den Arbeitsfrieden in der Schweiz haben, dass wir ihn respektieren. Das gilt auch für Gewerkschaften. Und ich glaube, aus dieser Tradition heraus ist die Stärke des Arbeitsfriedens gewachsen in der Schweiz.
Wir haben jetzt vorher die einzelnen Gespräche auch angesprochen. Ich weiss nicht, ob ihr gerade einzelne Gespräche führt als Miteigentümer von dem Stempfli Verlag zu Bern. Aber habt ihr das auch schon erlebt, dass ihr halt jetzt einfach einen guten Mitarbeiter oder eine gute Mitarbeiterin gehabt habt, wo ihr nachher nicht mehr die Lohnforderungen oder den Lohn nicht mehr können zahlen, der eigentlich gefordert worden ist? Habt ihr das erlebt?
Ja, das habe ich schon erlebt, und das ist auch etwas, was es eigentlich immer wieder gibt. Aber der Lohn ist eben nicht das Einzige, der in einem Anstellungsverhältnis eine Rolle spielen kann. Das ist vielleicht der einmalige Bildungsurlaub, ein längerer, oder ein Sabbatical, also ein zahlter, längerer Urlaub. Das ist aber vielleicht hier in der Ferienregelung etwas zu ändern oder in der Arbeitszeitregelung etwas zu ändern. Es gibt eigentlich ja ein Ziel von Parametern, die man daran schrauben kann, wenn man das gesamte Arbeitsverhältnis anschaut.
Also da sind wir eigentlich bei der Frage, die wir heute Morgen auch schon gestellt haben. Was macht einen guten Lohn aus? Eure Antwort hier drauf. Rudolf Stempfli, wenn wir jetzt abgesehen jetzt nur vom reinen Frankenwert die anderen Sachen noch dazu zählen.
Also ich glaube, ein guter Lohn ist dann gezahlt, wenn im Rahmen von einem Vergleich mit gleichwertigen Arbeitsstellen man etwa im Heck ist. Also der Lohn nicht weit drunter liegt, aber auch nicht weit drüber. Auch ein Lohn, der überrissen ist, ist kein guter Lohn. Weil er gaukelt etwas vor, was eigentlich nicht ist.
Wie erlebt ihr das innerhalb von eurer Firma, wenn ich da frage, Herr Stempfli, wird offen transparent gemacht, was dort die Leute verdienen?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube schon, dass es einen gegenseitigen Austausch gibt, aber mehr so ein bisschen bilateral, also von Kollege zu Kollege. Mhm. Es gibt, glaube ich, keine Tradition, dass man da breit die Löhne diskutiert. Das ist gern noch etwas, was jeder für sich behaltet, aber vielleicht der mal mit dem Kollegen austauscht und sagt, du, was hast du bekommen? Oder eben vielleicht, wenn er nicht zufrieden ist, sagt, findest du das in der Ordnung? Oder was soll ich da machen?
Also, begrüsset dir als Arbeitgeber einen solchen Austausch? Oder ist es eigentlich lieber, wenn da die Diskretion bewahrt ist?
Nein, ich glaube, das soll jeder so machen, wie er sich wohlfühlt damit. Und wenn jemand Rat sucht und der Rat bei einem Kollegen findet, dann ist das von mir aus gesehen sehr gut.
Habt ihr im Verlauf der Jahre auch eine Veränderung festgestellt im Denken der Arbeitnehmenden, so im Stil von Teilzeitarbeit kann auch tolle, attraktive Lebensqualität bieten und ist in dem Sinn auch wieder ein Stück Lohn? Habt ihr solche Tendenzen festgestellt bei euch?
Ja, ich glaube, das sieht man ganz deutlich. Aber man muss natürlich schon sehen, solche Fragen vom können auswählen, wie man arbeiten will, wie viel Arbeitszeit man kann im Gesamten geben. Das ist vor allem etwas bei alleinstehenden Ledigen ohne Kinder. Sehr häufig, wenn man eine Familie hat oder wenn man andere Versorgungspflichten hat, wird das sehr, sehr viel schwieriger. Mhm. Dann muss die Arbeitszeit plötzlich eben neben der Betreuung Platz haben. Aber auch hier stellen wir fest, dass eben vielleicht der Töpper zu anderen Zeiten arbeiten kann, als das übliche 8 bis 12 und 1 bis 5, oder was dann eben die gängige Arbeitszeit ist.
Also es ist sicher eine Luxussituation, oder? Wenn man kann sagen, ja, ich arbeite jetzt ein bisschen weniger, dafür habe ich mehr Freizeit.
Ja, eine Luxussituation oder der Not gehorchend. Es gibt natürlich einfach Familien, die sich vielleicht den Doppelverdiener in die Arbeitszeiten so teilen, dass sie nicht auf 200% kommen, sondern zusammen auf 180 oder 160. Also, es ist nicht nur ein Luxusproblem, sondern es ist auch vielleicht der Wille, eben, vielleicht den Gürtel ein bisschen enger zu schnallen, aber für mehr Zeit für die Betreuten zu haben.
Rudolf Stempfli, Miteigentümer von der Stempfli Verlags AG in Bern. Was ist für euch ein guter Lohn? Diese Frage habt ihr heute am Morgen bei uns auch auf drs1.ch untereinander können diskutieren. Und wir haben auch diese und jene Mails bekommen. Herr Stempfli, bleibt doch auch noch schnell bei uns. Vielleicht können wir hier noch zum ein oder anderen Votum, das bei uns reingekommen ist, hier auch von euch noch eine Stellungnahme hören. Machen wir gerade in ein paar Augenblick hier im Treffpunkt auf drs1.
Adossé à un chêne liège, je descendais quelques arpèges en priant Dieu, Bouddha, que sais-je, est-ce que tu penses à nous un peu? Le monde est aux mains
de stratège, costume noir, cravate beige, turban blanc comme la neige, qui joue de bien drôles de jeux. Il y a dans nos attelages des gens de raison, de courage, dans tous les camps, de tous les âges, dont le seul rêve est d'être heureux. On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Êtes-vous là? Êtes-vous proche ou trop loin pour entendre nos cloches? Gardez-vous les mains dans les poches ou est-ce vos larmes quand il pleut? D'en haut de vos très blanches loges, les voyez-vous qui s'interrogent? Millions de fourmis qui pataugent, la tête tournée vers les cieux. Sommes-nous seuls dans cette histoire, les seuls à continuer à croire? Regardons-nous vers le bon phare où le ciel est-il vide et creux, adossé à un chêne-liège, pris comme dans les fils d'un piège. Je descendais quelques arpèges, je n'avais rien trouvé de mieux. On vous attend, on vous espère, mais c'est le doute et le mystère que vous m'aurez appris le mieux, adossé à un chêne-liège. Je descendais quelques arpèges par un après-midi pluvieux. Descendait quelques arpèges par un après-midi pluvieux.
DRS1 Treffpunkt. Im Gespräch über unsere Löhne. Was ist ein guter Lohn? Die Diskussion haben wir heute ein bisschen angeheizt, ein bisschen diskutiert. Mein Kollege Freddy Gasser hat da mal einmal geschaut, was im Internet und im E-Mail da bei uns alles eintrudelt ist. Freddy.
Und im Internet und im E-Mail, was da alles eintrudelt ist, das kann man zusammenfassen zu den zwei Schlagworten Zufriedenheit und Frust. Also es ist ein grosser Bogen an Reaktionen. Ich komme zuerst wollte ich vielleicht eine eher positive Rückmeldung bringen vom Stefan Blatter. Er hat uns Thun geschrieben und gesagt, bringt einen interessanten Vorschlag in die Diskussion um einen Teuerungsausgleich. Er sagt, der Teuerungsausgleich sollte eigentlich ein fixer Betrag für alle sein, weil Brot und Milch kosten schliesslich euch für alle gleich viel. Da können wir vielleicht nachher noch darüber
reden. Das finde ich jetzt aber noch einen spannenden Punkt. Ich frage mal einmal beim Rudolf Stempfli nachher. Herr Stempfli, wie seht ihr das? Was haltet ihr von dieser Idee als Arbeitgeber?
Ja, ehrlich gesagt nicht viel.
Mhm. Warum?
Weil je höher euer Verdienst ist, desto geringer wird der Anteil an Lebensmitteln prozentual zum Lohn. Aha. Also jemand mit einem Minimaleinkommen von vielleicht 3.500 Franken im Monat, wenn der die Milch aufgeht oder wenn das Brot teurer wird, dann trifft das den härter als einen, der 6.000 oder 9.000 oder was die immer verdient.
Also die Idee reflektiert vom Rudolf Stempfli. Vielen Dank. Freddy, was haben wir sonst noch reinbekommen?
Ja, es ist eben, wie ich gesagt habe, es sind natürlich viele klagende Reaktionen gehabt. Beispielsweise hat sich der Hans-Peter Baumann gemeldet aus Appenzell. Er hat die Sicht vom Arbeitgeber dargelegt und gesagt, er hat eben viele übertriebene Vorstellungen bezüglich Lohn. Und ihm sei es eigentlich lieber, wenn da ein gewisser Abstand besteht zwischen tieferen Löhnen und höheren Löhnen, dem besten Pferd das beste Futter. Das sei eine scheine Haltung. Dann hat es aber auch noch sehr viel negative, wirklich negative Beispiele von Lohn- und Lohnverhandlungserfahrungen gegeben, die reingekommen sind. Dann hat ein Keller beispielsweise, hat nicht geschrieben im Internet, sie kennen eine Pferdefachfrau, die 10 Stunden pro Tag, 6 Tage pro Woche arbeiten und nach einer 3-jährigen Ausbildung zur Pferdefachfrau gerade mal 2'000 Franken verdienen. Die von Schweizer wiederum erinnern daran, dass vor allem im Baugewerbe, im Gastgewerbe und auch in den Callcentern die Löhne und die Arbeitsbedingungen sehr schlecht sind. Und ein besonderes Beispiel hat noch Brigitte Zbinden Martin eingeschickt. Sie selber hat letztes Jahr bei einem, Zitat, namhaften Schweizer Zirkus geschafft und hat da gerade mal 1'760 Franken brutto verdient. Und es sei normal gewesen, dass man im Zirkus 12 bis 14 Stunden pro Tag geschafft hat. Interessant hat mir noch gedacht, was der Hans Russi geschrieben hat. Er zeigt nämlich häufig, wie sich die Verhältnisse verändert haben zwischen früher und heute. Er hat von 55 bis 1959 die Lehre gemacht als Elektriker und in diesen 4 Jahren hat er gerade mal 3'480 Franken verdient. Seine Tochter, die hat jetzt Typografin gelernt. Und die haben während ihren 4 Jahren genau 10-mal mehr Lohn gekriegt als er, nämlich fast 35'000 Franken.
Das ist eine spannende Rechnung. Vielleicht gleich, wir haben ja die Sendung angefangen mit den Erinnerungen auch an erste Lohn überhaupt im Leben. Rudolf Stempfli, Miteigentümer vom Stempfli Verlag Bern. Wenn ihr zurückdenkt, Herr Stempfli, was war euer erster Lohn gewesen? Also, was habt ihr für eine Erinnerung an euren ersten Lohn? Das ist schon eine emotionale Geschichte.
Also mein erster Lohn war bei der Schweizerischen Landestopographie. Da bin ich vermessen, Nivellement machen, in den Ferien, in den Schulferien. Und da hat man dann 65 Franken pro Tag bekommen. Das war feinstief zu dieser Zeit.
Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht verhandeln, der Stempfli.
Ja, das ist, das ist dann neu nach einem Bundesansatz gegangen. Ja. Daraus musste man natürlich Kost und Logis einzahlen, weil man ja auch unterwegs war. Aber man hat sehr viel gesehen. Man war in der Landschaft draussen. Ich habe das als eine schöne Zeit in Erinnerung.
Vielen herzlichen Dank, dass ihr vorbeikommen seid heute Morgen, Rudolf Stempfli. Und guten Tag.
Merci vielmals. Merci, Herr Vorl.
Ich frage noch schnell die Irmtraut Bräunlich, die hier auch bei uns im Studio war, die ganze Sendung durch vom Beobachter. Was war euch ein erster Lohn, Frau Bräunlich?
Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, wenn das eigentlich war. Aber ich glaube, mein erster Job war während dem Gymi. Da war ich etwa 17 und musste Startnummern kleben. Also da hatte man so Stoffplätze gehabt, ich musste Nummern draufkleben, die dann nachher offenbar festgenäht worden sind. Und dort habe ich 12 Franken die Stunde verdient.
12 Franken, das ist der Einstiegslohn von der Frau Bräunlich. Imtraut Bräunlich, vielen herzlichen Dank auch für den Besuch bei uns im Studio. Ja, okay, jetzt fragen alle mit dem Fragezeichen, was ich verdient habe. Okay, ich habe meinen ersten Lohn habe ich gemacht in einer so einer Uhrenschalen-Stanzfabrik, wo ich irgendein so ein Schräubeli einfach immer als gleiche Teil haben müssen tun, 2 Wochen lang, jeden Tag, vom Morgen bis zu oben. Hat mein Herd gekostet, muss ich sagen, aber ich habe es gemacht für etwas, wo mich nachher ein Leben lang eigentlich begleitet hat. Ich habe mir einen ganz heissen Plattenspieler gekauft. Und noch immer lohne ich Platten ab. Und rede zwischen. Hier der Ausblick auf die Sendung von morgen, der Treffpunkt morgen am Mittwoch. Ich habe einfach keine Zeit. Das können ihr auch, meine Damen und Herren. Man kommt zu nichts. Und am Schluss ist man nur noch am Juffeln. Je näher das Jahresende und die Festtage kommen, desto grösser ist für viele Leute auch der Zeitdruck-Stress-Faktor, um das mal so zu deklarieren. Warum ist das eigentlich so und warum finden viele Leute statt Ruhe nur Rastlosigkeit? Zusammen mit dem Philosoph und Theologe Lukas Niederberger gehen wir diesem Phänomen nach. Mit ihm diskutieren wir morgen, wie Ruhe und Gelassenheit mitten im Alltagsrummel kann gelebt werden. Morgen zwischen 9 und 11 in der Sendung Treffpunkt. Ich bin der Dani Vorler und freue mich auf euch.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning,
fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever if you live you learn. Fever till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.